Herzlich willkommen, Mia Feldmann, Dr. Mia Feldmann. Ich freue mich richtig, dass wir heute Morgen zusammen hier so sprechen. Es ist ja heute der 10.12., kurz vor Jahresende. Eine weitere Folge von unserem Arbeiterkind.de Podcast. Und es ist mir eine große Freude, dass du Ja gesagt hast, als ich dich gefragt habe, hast du Lust, dich mit mir über deine Geschichte zu unterhalten. Der Arbeiterkind.de Podcast stellt ja immer wieder ganz viele tolle, verschiedene Menschen mit den unterschiedlichsten Lebensgeschichten vor, und ich finde das ganz großartig, dass wir beiden zusammen heute Morgen sprechen können, und sage deswegen herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du mich eingeladen hast, und ich freue mich, da zu sein und ja, vielleicht ein paar Erkenntnisse zu teilen, wie so mein Lebenslauf war.
Toll. Also, Mia, du hast ja schon eine lange Geschichte mit verschiedensten Stationen, die du mitbringst. Nämlich, du bist ganz erfolgreich gerade parallel, hast fertig deine Doktorarbeit jetzt auch verteidigt vor ein paar Wochen, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann bist du auch noch Gründerin. Und da möchte ich ganz gerne natürlich mehr erfahren. Aber bevor wir vielleicht da hinkommen, zu deiner aktuellsten Station, würde mich natürlich interessieren, ja, wie ist das denn eigentlich bei dir damals gewesen? Du bist ja studieren gegangen und hast gemerkt, du bist die Erste in der Familie, die das tut. Und wann ist denn dir das eigentlich bewusst geworden?
Ja, gute Frage. Also bewusst geworden ist mir das, glaube ich, erst auf jeden Fall nach meinem Bachelorstudium. Ne, also man hat, das schwingt natürlich immer so ein bisschen mit, dass man so merkt, irgendwie andere für andere Leute im Studium oder auch in der Schule, es hat ja schon, ne, mit dem Abi ja schon angefangen, da war ich ja auch die Erste, die quasi die Möglichkeit hatte, Abitur zu machen. Und da hat man natürlich schon gemerkt, andere haben irgendwie andere Voraussetzungen, denn nicht nur der Bildungsgrad ist ja irgendwie bei der Familie so ein Thema, sondern auch, ne, was für Möglichkeiten man auch hat, so vom sozialen Status, ne, die Kohle, ob die da ist oder nicht, und was man so auch neben der Schule vielleicht noch machen kann oder muss, zum Beispiel arbeiten, so wie ich. Ich habe ja schon, bin ja schon mit 17 zu Hause ausgezogen, aber alles begleitet durch meine Mutter dann. Und dann habe ich Abi gemacht und parallel halt immer gearbeitet, und dann war das für mich eigentlich so logisch, dann quasi auch zu studieren, weil ich dachte, wozu habe ich sonst das Abitur gemacht? Aber es war halt niemand dahinter, ne, der irgendwie gesagt hat, so aus dem muss mal was werden, Kind, oder wir haben hier doch alle das gemacht, ne, so wie man sich das vielleicht, ja, wie das vielleicht bei anderen Familien sein kann, oder dass man ich stelle mir das immer so vor, dass man vielleicht so indirekt so das Gefühl hat, okay, ich muss jetzt auch irgendwie einen bestimmten Bildungsabschluss bekommen, wenn meine Eltern das hatten oder andere aus der Familie. Das war bei mir jetzt nicht so, das war eher so go with the flow. Und dann habe ich mich für 3 Studiengänge eingeschrieben und wurde natürlich bei allen angenommen. Ich dachte, mir wird das dann so ein bisschen abgenommen, was ich jetzt studiere. Dadurch, dass ich halt nicht bei allen angenommen wurde, wurde aber dann bei Sport, Gesundheitskommunikation und Soziologie angenommen. Und dann musste ich mich halt doch entscheiden. Und weil ich Gesundheitswissenschaften schon im Abi wählen konnte als Leistungskurs, das war auf meiner Schule möglich in Bielefeld. Ich war auf dem Oberstufenkolleg, vielleicht kennt das jemand. Genau, habe ich dann mich dafür entschieden und habe dann da den Bachelor begonnen. Und ja, ich habe mich da so durchgearbeitet. Ich habe aber wirklich gar nicht über rechts und links nachgedacht. Das war vielleicht auch ein Fehler. Oder was heißt ein Fehler? Ist das ja nicht, wenn man nicht darüber nachdenkt. Sondern es ist eher so, dass ich mir wünschen würde, dass allen, ja, Heranwachsenden oder Studierenden klar gemacht wird, okay, du musst schon so ein paar Entscheidungen bewusster treffen, als ich das vielleicht gemacht habe. Na, also, weil ich habe dann halt klar viel gearbeitet und viel Arbeitserfahrung, aber am Ende, wenn das ein Arbeitgeber sieht, der guckt halt nicht, hast du irgendwie schon viel mit Teams gearbeitet in der Gastronomie oder in irgendeinem Betrieb oder sonst irgendwie was, sondern die gucken halt, hast du bewusst nochmal Praktikas gesucht oder hast du am Lehrstuhl gearbeitet oder solche Dinge, ne? Das war mir damals überhaupt nicht bewusst, dass das einem später Vorteile verschaffen kann. Und da ich aber auch in der Pflege nebenbei gearbeitet habe, war es dann doch wieder gut am Ende. Da können wir ja gleich noch zu kommen, wieso und warum. Aber auf jeden Fall, da war mir noch gar nichts bewusst, würde ich sagen. Und ich habe dann auch eher unbewusst meine Abschlussarbeit bei einem Konzern geschrieben, also bei Siemens. Da kann ich im Nachhinein sagen, ne, so mir ein bisschen auf die Schulter klopfen, hast du dich gut entschieden. Aber auch da, ich hatte niemanden, der da von der Seite gesagt hat, hey, mach das doch bei einem Konzern, das kann dir später die Türen öffnen, Netzwerk ist alles oder so, ne? Weil das ist so, ich möchte das heute alle mitnehmen, Netzwerk ist alles. Genau, und das hat man vielleicht manchmal von Haus aus nicht als Arbeiterkind in bestimmten Bereichen, ne? So, je nachdem, was die Eltern machen oder die Angehörigen. Genau, und dann habe ich ja bei Siemens meine Abschlussarbeit geschrieben, so. Ne, Ausblick, meine Masterarbeit habe ich dann auch dort geschrieben und bin dann auch in die Richtung in den Master gegangen. Und dann habe ich eigentlich so im Übergang vom Bachelor zum Master das erste Mal so den Tipp bekommen von einem Ehemann, von einer Freundin, hey, wenn du Gesundheitswissenschaften studierst, dann müsstest du eigentlich auch mal was auf Englisch machen, weil die Welt da draußen sieht ein bisschen anders aus als hier in Deutschland und irgendwie macht es Sinn, auch mal die englischsprachige Literatur kennenzulernen und ne, den Diskurs. Und dann bin ich eben in die Niederlande gegangen. Das ist die in Maastricht, ist die Partnerhochschule von unserer Fakultät in Bielefeld gewesen und habe dann da in Richtung meines Schwerpunktes, den ich dann in der Bachelorarbeit hatte, studiert. Genau. Und um auf deine initiale Frage hinauszugehen, wann wurde mir das bewusst? Ja, wahrscheinlich so in der Zeit, also da, wo es vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen mehr ins Bewusstsein gekommen ist, ne? Also das ganze Thema Gleichstellung und Chancen, also zumindest war es mir wirklich vorher nicht so bewusst. Ich bin ja, man muss ja dazu sagen, ich bin jetzt 40 Jahre alt, ich bin Jahrgang 85. Das heißt, wir reden gerade über eine Zeit, Abi, ne, 2000. Vier, so, ne, dein Studium 2011 beendet, den Master, also so über die Zeit reden wir ja. Und es war jetzt nicht so, dass da die ganze Zeit irgendwelche Veranstaltungen war, wo man irgendwie denken könnte, ach, ich muss mal ein bisschen mehr irgendwie aufmerksam sein auf dieses Thema, weil da war nichts. Also gerade auch in den Niederlanden nicht, wo ich studiert habe. Nee. Also von daher kann ich sagen, so richtig bewusst war mir das eigentlich bis dahin noch gar nicht. Und ich kann jetzt aber auch nicht sagen, wann das so richtig angefangen hat. Bei mir ist es ja noch so, ich habe ja auch einen Migrationshintergrund und das waren dann auch eher so Themen, die mir dann bewusster wurden, ne? Aber ich habe es nie so gesehen, dass ich irgendwie irgendwas Besonderes geschafft habe oder irgendwie besonders benachteiligt gewesen wäre. Also das gar nicht. Ich war eigentlich immer froh, dass meine Eltern hinter mir standen, egal was ich machen wollte. Und ich glaube, das ist wichtig. Genau.
Ja, danke erstmal fürs Teilen. Und genau, du hast jetzt gerade schon so ein paar Punkte erwähnt, so von Menschen, die du getroffen hast, während deines Studiums oder auch während dieses Prozesses, ja auch Entscheidungen zu treffen. Und würdest du das jetzt heute genauso nochmal machen? Würdest du sagen, so ja, ich habe dann einfach erstmal mich breit aufgestellt, ich habe erstmal mich in alle Studiengänge eingeschrieben und dann habe ich weitergeguckt und dann ja, dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, dass ich mich jetzt mal entscheiden muss. Oder würdest du sagen, ja, wenn ich das jetzt wem was mitgeben kann, gezielter machen? Oder ich meine, bei dir hat sich ja glücklicherweise alles sehr schön bis zu diesem Weg heute, wir kommen ja gleich noch genauer hin, gut gefügt.
Im Nachhinein muss man sagen, macht irgendwie jetzt doch alles Sinn. Aber also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, ne, diese Entscheidungen, wo man dann arbeitet, also wenn man Geld verdienen möchte, neben seiner Bildungsgeschichte irgendwie, dann macht es schon Sinn, in einen Bereich zu gehen, ne, wo das irgendwie auch konkurrent ist, sage ich jetzt mal. Also dass das irgendwie darauf einzahlt, entweder was ich bald mal machen möchte oder man die Bereiche so ein bisschen verknüpfen kann am Ende. Weil später wird man eben oft gefragt, ja, warum hast du die Entscheidung getroffen, warum hast du die getroffen? Und es kommt immer sehr gut an, wenn man einen Job sucht oder wenn man sich irgendwo, also ja, wenn man sich bewirbt, aber auch, ich bin ja jetzt im Gründungskontext, da wird halt auch ganz oft geguckt, was hat die Gründerin für eine Geschichte? Und es ist halt immer sehr toll, wenn das alles einen Sinn macht und man dann sich nicht was zusammenpuzzeln muss, damit es Sinn macht. Deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, ich hätte mir andere Jobs vielleicht nebenbei suchen müssen. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch cool, dass man einfach Sachen macht, wo man in dem Moment, die man dann in dem Moment fühlt und wo man ja auch Erfahrungen macht, die man vielleicht nicht machen würde, wenn man ausschließlich als studentische Hilfskraft an der Universität arbeitet oder ausschließlich irgendwie Praktikas einen nach dem anderen in wichtigen Konzernen macht, weil dann kriegt man einfach auch mal mit, ja, wo die Leute halt wirklich hasseln und ja, was es halt sonst noch so für Welten gibt, ne? Das ist, da bin ich natürlich auch kein Fan von, dass man so die ganze Zeit nur in dieser gebildeten Bubble, sage ich jetzt einfach mal, sich Zeit verbringt, je nachdem, was man dann halt später werden oder machen möchte.
Also es hat deinen Blick schon auch geprägt, dass du eigentlich immer rechts und links geguckt hast und geschaut hast,
Ja.
naja, was gibt es eigentlich? Und vielleicht ist es dann in dem Moment auch, ja, man macht es eben so, weil man bestimmte Felder außerhalb des universitären Kontextes auch kennt, weil man sagt, okay, jetzt muss ich einfach Geld verdienen und das ist ein guter Job und da kann ich vielleicht jetzt einfach erstmal nebenher ganz gut mich irgendwie strukturieren oder vielleicht auch irgendwie
Ja.
meine Zeit organisieren. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch mal diesen Moment mit viele Nebenjobs machen, neben dem Studium und dann sich eigentlich gar nicht so gut konzentrieren können. Also kann ich von meiner Perspektive noch erinnern. Also ich habe dann viele
Ja.
Felder ausprobiert und habe dann so
Ja.
gedacht, naja, hätte ich vielleicht auch mal zwei weniger gemacht, dann hätte ich vielleicht auch mich ein bisschen mehr so auf so einem akademischen Feld, vielleicht auch fokussieren können. Aber ja, hätte Fahrradkette, könnte man
Auf
ja
jeden
genauso auch
Fall.
sagen, ne?
Ja, oder wenn man halt nicht weiß, ob Akademie was für einen ist, ne? Und das ist ja in der Regel als Bachelorstudierender, kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie die Arbeit ist an der
Ja.
Uni oder an der Fachhochschule. Und dann ist es jetzt nicht so, dass man sagt, oh, mein Herz schlägt jetzt dafür, unbedingt irgendwann mal da in diesen Büros zu sitzen, sondern dafür muss man ja das Feld erstmal kennenlernen und die Themen, die dahinter liegen. Und wie gesagt, wenn man das nicht kennt von Bekannten oder Freunden oder aus der Familie, dann kann man sich das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, an der Uni zu arbeiten. Ich habe ja dann ganz lange an der Uni gearbeitet nach dem Master, aber das ja hat sich im Grunde auch nur so ergeben. Genau, also von daher, ne, und dazu kommt halt, du lernst halt in anderen Bereichen, ne, in der Gastronomie oder sonst irgendwo dieser klassische Kellnerjob, da lernst du ja auch extrem viel. Ne, so kommunikative Skills und also es ist wirklich, ne, Selbstbewusstsein gewinnen, das ist ja auch sehr wichtig, wenn man also nichts dagegen zu sagen, irgendwie ne, es geht jetzt nicht um introvertiert oder extrovertiert zu sein, sondern einfach darum, sich selber klar zu machen, ich kann was, ich kann mit Leuten reden, ich mache das auch gerne, weil wenn man nicht kommunizieren kann, dann verliert man häufig auch ganz viele Chancen. Und das lernt man da halt, ne? Pflege oder in irgendeiner Zeitarbeitsfirma habe ich gearbeitet und habe da super viele Leute kennengelernt, einfach auch mit super vielen Hintergründen. Und das hat mich schon auch geprägt.
Ja, das sind ja auch sehr abwechslungsreiche Felder dann, ne? Also einmal, du sagst die Pflege, dann aber auch in der Gastro, aber ne, dann einfach auch so wechselnde Kontexte zu haben und zu merken, ja, Menschen sind unterschiedlich, Menschen haben die verschiedensten Perspektiven auf Dinge und ich selber, ja, ich kann vielleicht mir meine Welt irgendwo zurechtlegen, auch wenn es nur in diesem heilen Uni-Kontext wäre, aber draußen passiert ja noch ganz, ganz viel mehr und
Ja.
das, ist eine große Stärke, die man tatsächlich dann ja auch erst dadurch erfährt, ne, oder halt auch sich aneignen kann.
Ja, absolut. Und es ist ja einfach so, Forschung und Theoriebildung und also ich habe ja jetzt in mehreren Bereichen auch schon gearbeitet in der Wissenschaft, bezieht sich ja häufig eben auf sozialen Status, auf Menschen aus unteren sozialen Schichten, aus Menschen mit einem niedrigeren Bildungsgrad, wie auch immer. Und da haben wir ja einfach den ganz großen Vorteil, dass wir diese Leute halt kennen. Also wir haben mit denen gearbeitet, wir sind vielleicht mit denen aufgewachsen, wir kennen die vielleicht vor aus der Nachbarschaft oder sonst irgendwas. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als Wissenschaftler oder auch als Arbeitnehmer, sich ja immer nur darüber zu reden oder darüber zu forschen und selbst noch nie in diese Welt in irgendeiner Form eingetaucht zu sein. Also von daher,
Ja,
passt.
das ist dann ja auch der authentische Punkt vielleicht an der Sache zu sagen, ich habe in bestimmten Welten mich bewegt und ich kann das aber auch als Erstakademikerin zu sagen, ich kenne beide Seiten, ne? Das sagen wir ja auch
Ja.
immer, wenn wir auch mit den SchülerInnen sprechen oder auch wenn wir im Hochschulkontext mit Mitarbeitenden Sensibilisierungsschulung machen, dann sagen wir auch häufig, naja, die große Stärke und Kompetenz, die Menschen mitbringen, die als Erstakademikerinnen an die Hochschulen kommen, sagen, die können sich in mehreren Welten bewegen. Das bringen sie mit. Und
Ja,
wir
ja.
gehen da ganz groß weg von der Idee, dass das irgendwie defizitär ist, sondern dass das eher ist, das ist eine
Genau.
Stärke, die du halt einfach
Absolut.
einbringst, ne?
Absolut, das würde ich total unterschreiben.
Ja, und magst du vielleicht noch mal erzählen, du hast dich ja genau, du bist ja dann auch in die Niederlande gegangen zum Studieren, das war ja dann auch so ein Schritt, im Ausland zu studieren, gerade auch als Erstakademikerin. Ist dir das schwer gefallen, dann auch den Sprung zu machen, weil das ist ja auch noch mal raus aus dem gewohnten Umfeld vielleicht, aus der
Ja.
Komfortzone. Wie war das?
Oh, das war eigentlich total easy, weil ich war ja schon, ja, da war ich dann irgendwie knapp über 20 oder gerade 20 oder so. Nee, über 20. Und ich hatte ja schon lange alleine gelebt. Ich habe für mich selbst irgendwie Essen zubereitet. Ich habe meine Sachen organisiert. Ich habe gearbeitet nebenbei. Ich habe auch mehrere Geschwister und dadurch habe ich jetzt überhaupt gar kein Problem da gehabt. Ich war auch eine der Älteren eher dort, weil die meisten sind natürlich Bachelorstudierende dann im Ausland und viele internationale Studierenden. Da haben wir uns dann irgendwie so ein Studierendenhaus zusammengeteilt. Da war ich quasi so ein bisschen wie die Mama, ne? Die anderen haben irgendwie Party gemacht und also ich habe auch Party gemacht, aber die anderen haben sehr viel Party gemacht und dann irgendwie, was man halt so macht als Studierender, ne? Irgendwie um die Häuser gezogen und ich habe dann geguckt, irgendwie, dass der Kühlschrank ordentlich sauber gehalten wird und dass alle ihre Dienste machen. Das ist natürlich ein Großteil, ne, von irgendwie im Ausland studieren, mit den anderen Leuten klarkommen und sich da arrangieren. Und ansonsten, das Studium selber war halt ein anderes als in Bielefeld. Da ist das Problem-Based Learning als Grundlage, angewendet. Wir waren in unserem Schwerpunkt Arbeit und Gesundheit nur 6 Leute. Also das heißt, wir hatten sehr starke 1-zu-1-Betreuung durch unsere Dozenten. Genau, eine ganz andere Lernform, ne? Man hat sich das Wissen selbst beigebracht und selbst über Probleme, Themen erarbeitet. Es war nicht so ganz so frontal und verschult wie in Bielefeld.
Jetzt haben wir ja eben schon über die Nebenjobs gesprochen im Studium. Also großes Thema ist natürlich auch Thema Finanzierung. Wie kann ich mir das finanzieren? Und wenn es dann auch noch ins Ausland geht, was hättest du da für einen Tipp oder wie hast du es gemacht, dass man da auch vielleicht die Sorgen sich
Ja.
nimmt, dass man sich auch traut, das zu tun?
Also ich habe also nie Unterstützung von meinen Eltern bekommen, einfach weil das die hatten aber das Geld dafür nicht und dementsprechend wurden die auch jetzt beim BAföG oder so nicht herangezogen. Also ich habe dann im Bachelor BAföG bekommen. Ich habe auch genau die 3 Jahre Bachelor studiert, wo Studiengebühren in NRW waren. Da habe ich dann den entsprechenden Kredit über die NRW-Bank erhalten. Aber BAföG-Empfängerin, denen wird das dann erlassen wieder. Genau, und da gab es dann so eine Kappungsgrenze, ne, bis 10.000 Euro. Und das hat dann so meine Miete getragen. Und wenn ich mir dann irgendwie noch andere Sachen leisten wollte, habe ich irgendwie noch, ich denke mal so, ich glaube, ich habe so 2, 3 Mal die Woche vielleicht irgendeinen Job noch gehabt nebenbei, neben dem Abi ja auch schon. Und ich habe, glaube ich, im Master auch angefangen, dann so ein bisschen Lektorate zu schreiben. Also, dass ich dann Leuten geholfen habe, Texte zu verfassen und den Feedback gegeben für irgendwelche Sachen, auch mal ein Kapitel so ein bisschen mitgeschrieben. Aber genau, darüber habe ich mich finanziert. Für das Auslandsstipendium habe ich einen Auslands-BAföG-Antrag gestellt. Das heißt, wenn man den bekommt, dann muss man. Dafür musste ich einen Monat einen Sprachkurs auf der Sprache des Landes machen, also Niederländisch, auch wenn das Studium auf Englisch war. Und ich habe noch dieses Auslands-BAföG erhalten und habe dann zusätzlich noch von meiner Bachelorarbeit hatte ich, wenn man das bei einem Konzern schreibt, da bekommt man ja Geld dafür. Und so auch bei der Masterarbeit, da habe ich dann mehrere Monate, für den Bachelor habe ich, glaube ich, 600 € monatlich bekommen und für die Masterarbeit 900 € monatlich bei Siemens. Ich weiß nicht, ob das heute noch ist, aber kleiner Tipp am Rande, man kann ein Praktikum oder eine Abschlussarbeit machen bei denen und das wird auch vergütet. Genau. Und mit Auslands-BAföG und dem Geld, das war natürlich super. Also da hatte ich natürlich ordentlich Geld und ja, habe auch ein bisschen was auf die hohe Kante gelegt, aber nicht sehr viel. Also ich habe leider nicht gelernt, gut mit Geld umzugehen. Das musste ich mir erst noch beibringen. Und dementsprechend ist da auch viel drauf gegangen, ja.
Ja, Thema Finanzierung ist ja für viele eben, genau, die als erste studieren gehen und gerade auch, wie man eben vielleicht mit finanzieller Unsicherheit auch umgehen kann, immer wieder groß bei uns auch Thema. Wir haben das im letzten Jahr ja auch in so einer Online-Werkstatt mal so ein bisschen uns genauer angeguckt und da eben auch in so einem Safer Space nochmal Menschen miteinander sprechen lassen. Ne? Was bewegt dich, wenn es um das Thema Geld geht? Ne? Weil das natürlich auch etwas ist, ja, wo alle irgendwie dann natürlich einen Zugang haben und gerade wenn besonders wenig da war oder auch dann eine Zeit lang im Studium natürlich ist, ist es jetzt gerade umso aktueller zu gucken, ne? Wie kann man gut auf sich achten und wie kann man da halt irgendwie auch gut bei sich bleiben, ne? Wenn man gerade auch dieses Thema, ich möchte mein Studium einfach fertig machen und brauche dafür Geld, auch weiter verfolgen will. Deswegen danke für deine Tipps da, was du da hattest. Ja, das ist schon mal
Ja,
sehr
das hängt
hilfreich.
alles zusammen, ne? Also alles, worüber wir jetzt gesprochen haben, macht man nebenbei noch. Praktika sind ja häufig auch unbezahlt, ne?
Ja.
Dann will man eigentlich noch ein Praktikum machen, aber dann kann man in der Zeit kein Geld verdienen oder an seinem Studium nicht gut weiterverfolgen, irgendwie, wenn man es irgendwie freiwillig macht. Das ist natürlich, da haben nicht alle die Möglichkeiten, ne? Dass sie dann aufgefangen werden in der Zeit oder noch zu Hause wohnen oder sonst irgendwie was. Ja, also ich hätte jetzt kein freiwilliges Praktikum irgendwo machen können. Und ich habe es halt, wie gesagt, bei mir lief immer alles so durch. Ich habe meine Prüfung gemacht, ich habe gearbeitet und habe dann eigentlich groß drüber nachgedacht. Wenn einem das jetzt nicht so leicht fällt, sage ich jetzt mal, muss man halt gucken, wie man seine Prioritäten setzt. Na, erstmal ist es natürlich wichtig, fertig zu werden. Aber Geld kann natürlich ein großer Stressfaktor sein, ja.
Naja, du hattest die gute Situation, dass du dann eben auch in die Niederlande gehen konntest, da dich auch noch weiter ausprobieren konntest. Und dann warst du ja irgendwann fertig und hast dann auch eine Entscheidung getroffen zu sagen, jo, ich mache jetzt noch weiter. Ich habe da die Brücke geschlagen zu möglicherweise Karriere in der Wissenschaft. Wir kommen ja gleich noch auch zu deiner Gründerin-Idee oder dem, was du ja auch gerade schon umsetzt. Wie ist das denn entstanden? War dann klar irgendwann so, jetzt hat mir das so gut gefallen mit dem Studium und mit dem wissenschaftlichen Arbeiten, ich will weitermachen, ich will das irgendwie noch vertiefen. Wie bist du da zu einer Entscheidung gekommen, zu promovieren?
Ich habe ja dann 2011 war dann mein Master zu Ende und dann habe ich mich für ich habe damals noch in Süddeutschland in Karlsruhe gewohnt mit meinem damaligen Freund und dann habe ich glaube ich mich für eine Hilfskraftstelle beworben. Also alles immer nur mit Blick auf, okay, ich muss arbeiten, ich komme wieder zurück nach Bielefeld, ich muss irgendwie Geld verdienen und das muss jetzt auch irgendwie so ein bisschen mehr Sinn machen. Aber dann, ich hatte ja Arbeit und Gesundheit studiert und habe mich dann aber im Bereich Pflege beworben, am Institut für Pflegewissenschaft an der Uni. Frag mich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe auf jeden Fall als Pflegehelferin gearbeitet und also ich habe erstmal so Einkauf und Küchendienstmäßig in der ambulanten Pflege gemacht. Das war so eine süße Wohngruppe, wo ich gearbeitet habe. Und dann eben mit Menschen mit Demenz gearbeitet, in der Pflegehilfe. Und ich glaube, so darüber bin ich ans Institut gekommen, wieder an die Fakultät, wo ich halt meinen Bachelor studiert hatte. Und so bin ich überhaupt in diesen Bereich reingekommen. Das heißt, das hat mich dann schon sehr geprägt, diese Pflege. Und dann im Bereich Pflegequalitätsforschung habe ich gearbeitet, bei Klaus Wingenfeld. In dem Rahmen habe ich dann mich auch weiter umgeschaut. Also ich habe dann da mehrmals hintereinander gearbeitet als Hilfskraft, ne, als wissenschaftliche Hilfskraft dann ja nach dem Master ist man ja dann so die teuerste Hilfskraft quasi. Und genau, ich habe dann aber 2012 mein erstes Kind gekriegt. Das ist ja bei mir nochmal vielleicht eine Besonderheit, dass ich dann noch irgendwie auch Kinder gekriegt habe. Genau, ich habe jetzt insgesamt drei und da habe ich halt meinen ersten Sohn bekommen, 2012. Und dann war natürlich auch klar, wir gehen nach Bielefeld und ne, Family, so. Also das hätte ich jetzt so nicht hingekriegt, irgendwo in Karlsruhe. Ne, also von wegen sozialer Rückhalt, Familie ist halt extrem wichtig. Ne? Ich habe Geschwister in Bielefeld, ich habe eine Mama da und ja, das war mir sehr wichtig, da zu sein. Und dann habe ich Genau, habe ich eigentlich die ganze Zeit da am Institut gearbeitet und habe dann 2014, also 13, habe ich mich dann für meine erste wissenschaftliche Mitarbeiterinstelle an der Uni Bielefeld beworben, im Bereich Erziehungswissenschaft. Da ging es um Bildung und Beratung von Pflegekräften. Also das Projekt ging um Bildung und Beratung von pflegenden Angehörigen, aber wir von der Uni aus haben Pflegekräfte ausgebildet, Examinierte. Genau, und so, da hat es eigentlich quasi angefangen, dass irgendwie plötzlich dann doch wieder alles Sinn ergeben hat. Ich wusste natürlich auch viel über Mitarbeitende und wie Arbeitsbedingungen sind und so, weil ich halt Arbeit und Gesundheit studiert habe. Und dann habe ich auch 2014 mein zweites Kind gekriegt. Also das heißt, ich bin in die Stelle reingegangen und habe dann direkt Elternzeit angemeldet. Will ich auch allen. Ich will es jetzt nicht empfehlen, auf keinen Fall, und auch nicht irgendwie planmäßig irgendwie Arbeitgeber in die Irre führen. Aber wenn ihr ein Kind kriegen wollt oder das sich so ergibt und ihr es auch haben möchtet und euch darauf freut, dann gibt es Mittel und Wege, das durchzuziehen mit Anstellung, ohne Anstellung. Da gibt es sehr viel Support, sehr viele Möglichkeiten. Da möchte ich wirklich ganz doll dran appellieren, das ist machbar. Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt nach dem Studium oder vor dem Studium oder nach dem ersten Job oder während des ersten Jobs, sondern ich merke, da sind viele immer sehr sicherheitsbedürftig. Und da muss ich sagen, das kann man auf jeden Fall machen. Und das ist möglich. Und die Arbeitgeber sind da sehr aufgeschlossen. Gerade die Uni natürlich ist da sehr aufgeschlossen gegenüber. Genau. Und da habe ich dann bis 2018, Ende 2018 gearbeitet und habe dann ein Stipendium bei der Hans-Böckler-Stiftung beantragt.
Du hast
Ich
dich
habe mich darauf beworben.
beworben. Ja, super. Und du hast es bekommen.
Genau. Und ich habe es bekommen. Ich hätte mich
Toll.
nie im Leben darauf beworben, wenn meine damalige Chefin und meine Betreuerin von meiner Doktorarbeit, ich mag immer den Ausdruck Doktormutter nicht so gerne, die hat mich dazu ermutigt. Die hat gesagt: Du, hör zu, Mia, du bist doch hier. Bin seit 2016 in dem Personalrat an der Uni Bielefeld, war ich drin. Da hatte sie mich auch zu ermutigt und hat gesagt: Du engagierst dich hier, du bist Mutter, du bist Arbeiterkind quasi, ne, sozialer Aufstieg und so. Das ist doch voll das Thema der Hans-Böckler-Stiftung, bewirb dich doch mal. Und für mich war Begabtenförderungswerke war für mich immer. Weiß ich nicht, irgendwelche Einser-Kandidaten aus der Oberschicht, um es jetzt mal ganz platt zu sagen. Also habe ich noch nie in meinem ganzen Leben drüber nachgedacht und ich kenne auch niemanden, der da war oder so. Und dementsprechend war das für mich so okay, musste ich mich erstmal dran gewöhnen an den Gedanken und dann habe ich mich halt beworben und es hat dann tatsächlich geklappt. Da war ich natürlich sehr glücklich drum, mit einer Arbeit zu Demenz.
Großartig.
Genau, und da habe ich dann 2019 mit begonnen und habe dann nebenbei weiter an der Uni gearbeitet. Also man darf dann nur noch 10 Stunden arbeiten in Academia oder 5 Stunden außerhalb von Academia, wenn man dieses Hans-Böckler-Promotionsstipendium bekommt. Und das war natürlich super, ne? Also mit Kindern auch kriegt man dann noch Familienzuschlag und Kinderzuschlag und damit kann man echt ganz gut leben. Und die Entscheidung zu promovieren. Ja, das war im Grunde auch ihre Idee so ein bisschen. War auch nie auf meiner Bucketlist, irgendwie dann auch noch eine Promotion dahin zu legen. Ich war happy in der Wissenschaft. Ich war froh, dass ich da einen guten Job habe. Die Jobs sind relativ gut bezahlt an der Uni und an der FH. Du bist ja dann quasi nach Tarif eingruppiert und das ist ein faires Gehalt, was man da bekommt. Und irgendwann, weil ich ja Gesundheitswissenschaftlerin bin und in der Erziehungswissenschaft gearbeitet habe, sind wir halt immer wieder auch so ein bisschen aneinander geraten, sage ich jetzt mal, mit meiner Chefin, weil sie dann häufig mit so theoretischen Themen, ne, kam, die aus der Gesundheitswissenschaft kamen. Und ich war dann so, nee, das geht aber noch weiter. Das könnte man eigentlich noch mehr vertiefen, das Thema. Ne? Also ich wollte das so ein bisschen auch für mich zusammenbringen, Gesundheitswissenschaft und Erziehungswissenschaft, weil in der Erziehungswissenschaft natürlich alles sehr viel mehr auch theoretisch fundiert ist, klassische psychologische, soziologische, philosophische Modelle da zugrunde gelegt werden, qualitative Forschung da nochmal ganz anders gedacht wird. Und das hat mich sehr interessiert, genau. Und so sind wir eigentlich auf das Thema gekommen, ein gesundheitswissenschaftliches Modell auf das Thema Demenz anzuwenden. Und Genau, dazu habe ich dann eine theoretische Arbeit entworfen und ja jetzt auch zum Glück geschrieben, erfolgreich.
Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu, dass du
Ja,
es
vielen Dank, vielen Dank.
durchgezogen hast, dass du es fertig gemacht hast. Und das war ja dann auch ein langer Prozess, ne? Wann hast du angefangen?
Genau, ich habe 2019, also ne, das ist ja immer so die Idee und dann schreibt man das erste Exposé für die Fakultät, ob die einen annehmen würden. Dann gibt es nochmal diese Bewerbung für das Stipendium, wo man natürlich dann immer auf Hold ist. Man schreibt ja nicht wirklich, weil man noch einen anderen Job hat, der irgendwie Vollzeit ist. Ich habe dann offiziell September 2019 angefangen zu promovieren über die Hans-Böckler-Stiftung. Die Arbeit angemeldet hatte ich, glaube ich, schon ein Jahr vorher bei der Fakultät für Erziehungswissenschaft. Und genau, und dann habe ich jetzt, ich habe jetzt 2020 dann mein drittes Kind gekriegt. Das heißt, da war wieder so eine Pause drin. Das Stipendium ging dann 4 Jahre und 9 Monate. Das war quasi, ich glaube, das sind 51 Monate. Oder 54 Monate. Ich kann es gerade nicht so schnell ausrechnen. Ich habe auf jeden Fall die Förderdauer sehr weit ausgereizt, weil wenn man während des Stipendiums ein Kind kriegt, kriegt man nochmal 3 Monate mehr. Als Mutter kriegt man sowieso ein Jahr mehr Stipendium. Und dementsprechend bin ich auf so viele Monate gekommen. Das ging dann bis November 24. Und dann habe ich jetzt halt noch ein Jahr nebenbei das Ende quasi gemacht. Also bei wie viel sind wir jetzt? Über 5 Jahre, ne? Ja.
Ja, gut, Hut ab. Du hast Entscheidungen getroffen, auch schon davor. Du hast Kinder bekommen und du hast jetzt gerade, finde ich, sehr schön nochmal so auch aufgezeigt, ja, es gibt da den Weg. Also es ist nicht
Ja.
unmöglich, weil wir haben ja auch viele in der Community, die eben auch vielleicht überlegen, wie kann ich das denn vereinbaren, ne? Gerade diese Idee von Elternschaft und Studium
Ja.
und Karrierewege in der Wissenschaft. Und gerade wenn noch niemand in der Familie da ist, der das irgendwie gemacht hat, ist das natürlich nochmal eine viel größere Angst vielleicht, die dann angestoßen wird, dass man sagt, ah, ich weiß gar nicht, traue ich mir das zu, ne? Aber ne, du zeigst es gerade auf. Es gibt eben die Servicestellen an den Hochschulen, die sich eben mit dem Familienservice halt eben da auch mit
Ja, die habe ich auch
Studierenden an
sehr
Promovierenden,
unterstützt.
ne,
Ja.
hinsetzen. Ja, genau. Und das ist zum Beispiel eine wichtige Stelle, von der man ja auch einfach erstmal erfahren muss, zu wissen, an wen kann ich mich wenden. Ja, und das ist natürlich auch nochmal sehr wichtig, ne, weil man irgendwie überlegt, naja, wie kann ich das denn vereinen? Und dann hast du gesagt, ja, okay, und dann bin ich den Weg gegangen und ich habe mich auch auf ein Stipendium beworben, weil ich hatte eine Person, die hat an mich geglaubt und die hat
Ja,
gesagt, mach das mal. Also das zeigt ja jetzt
auf
wieder
jeden
so diese
Fall.
Rolle der Vorbilder oder das, was wir eben ja auch als Mutmacherin oder Botschafterin ja auch bezeichnen bei uns, Menschen, die einem an der Seite stehen, als Mentorin begleiten und hier dann auch vielleicht von der eigenen Geschichte erzählen und vielleicht dann aber auch sagen können, ja, das ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird oder wie man das so schön sagt. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es einfach machen. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, also ne, das war jetzt so, dass meine Betreuerin vor meiner Doktorarbeit, also das ist Professor Dr. Katharina Gröning, die ist jetzt auch gar nicht mehr an der Fakultät, die ist emeritiert, also in den wohlverdienten Ruhestand gegangen. Und aus dem Ruhestand heraus hat sie dann eben noch ihre Doktoranden natürlich weiter betreut. Genau, also die hat da schon dran geglaubt. Wir hatten auch Ups and Downs. Also es ist jetzt nicht so, als wäre alles nur Schmetterlinge gewesen. Wir haben auch viele Konflikte gehabt, aber eher so konstruktive Konflikte im Sinne von einfach anderen Ansichten oder andere Ansichten, wie man jetzt arbeiten soll oder wie man Texte schreiben soll. Also das war einfach, das hat mich aber auch sehr geprägt, weil wenn man jetzt aus einem anderen fachlichen Hintergrund kommt, dann ist man einfach auch eine andere Art des Schreibens gewohnt. Und da musste ich mich natürlich erstmal dran gewöhnen. Aber daraus ist halt eine sehr gute Partnerschaft entstanden, weil sie halt bedingungslos eigentlich immer hinter mir stand. Sie ist sehr kritisch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die immer gesagt hat, hier, du bist die Beste und alles ist super, was du hervorbringst. Sie ist schon sehr kritisch gewesen. Aber ich habe immer gespürt, dass sie trotzdem weiter dahinter steht, hinter der ganzen Sache. Und ne, sobald jemand einen ja dann auch als Doktorandin annimmt, ist ja auch die eigene Reputation im Grunde so ein bisschen gefährdet oder auf der Waagschale, weil man will natürlich, dass die Doktorandinnen auch erfolgreich sind. Genau, und sie war es ja auch, ne, die mich auf das
Hm.
Stipendium aufmerksam gemacht hat, dass das überhaupt gibt. Kann jetzt gar nicht sagen, ob das für sie einfach so selbstverständlich war, dass, ne, sie hatte auch eine andere Hans-Böckler-Stipendiatin, das weiß ich. Die hatte also ihre Promotion allerdings nicht abgeschlossen und sie hat mich halt trotzdem dann darauf aufmerksam gemacht, vielleicht auch, weil sie gemerkt hat, dass ich die Dinge in der Regel durchziehe. Ja, also das Thema, sie ist auf jeden Fall meine Mentorin, was das angeht, mit ihrer ganz eigenen, speziellen Art, hat sie mich da auf jeden Fall bis zum Schluss halt durchgeboxt. Das kann ich auf jeden Fall so sagen. Alleine dieser Anstoß, selbst wenn es nur jemand ist, der einen kurz einen Anstoß gibt, der einem einmal kurz sagt, so hör zu, so sieht's aus und das kannst du machen oder so, das solltest du machen oder diesen Tipp habe ich für dich. Ne, selbst das kann einen das Leben lang danach noch prägen. Und danach hatte ich dann eben noch also eine Frau, die bei mir eine Arbeitskollegin erst war und die jetzt auch selber Professorin ist, auch promoviert hatte und dann eine Professur angenommen hat, die war meine Zweitprüferin jetzt hier und die hat mich auch sehr stark begleitet. Die war quasi so ein bisschen, sie hat mich auch immer wieder aufgebaut, wenn ich dann aus Gesprächen mit meiner Erstprüferin kam. Ne, und hat gesagt, ja, hör zu, aber das macht schon Sinn und ich kann dir sagen, es läuft so und das wird passieren oder das und das wird auf jeden Fall nicht passieren. Das hat mir immer sehr geholfen. Also das hatte ich vorher so auch nicht, dass ich das brauchte, dass mir jemand wirklich, also ich bin jemand, ich frage nicht um Hilfe. Ich merke auch nicht, wenn ich Hilfe brauche. Also ich mache schon meine Sachen mit mir selber aus. Und dementsprechend hatte ich das jetzt nicht so oft, dass ich Leute gefragt nach Rat frage oder sowas. Ich habe halt einfach mein Ding gemacht. Und in der Promotionszeit war es aber schon so, dass ich schon wirklich am Rande meiner Nerven war, sage ich jetzt mal. Und da hat sie dann wirklich ganz konkret mir gesagt, hör zu, nein, das ist nicht so oder da kannst du, ne, so ruhig das und das machen und dann wird vielleicht so etwas passieren. Also das hat mir schon extrem geholfen. Also so ganz konkret wirklich. Das hatte ich so vorher nicht, aber das brauchte ich in der Zeit halt. Genau. Und ich selber mache das ja auch. Also ich werde ja ganz oft von Frauen gefragt, wie machst du das alles? So viele Sachen unter einen Hut und wie hast du das und das gemacht? Und ich weiß nicht, ob ich jetzt studieren soll oder ob ich promovieren soll oder ob ich ein Kind kriegen soll oder, ne? Und dann sage ich halt auch immer, ja, da gebe ich meistens ganz konkrete Tipps und ja, also Mentoring und wie gesagt, Netzwerk hatte ich ja am Anfang gesagt. Also die MentorInnen kommen ja aus dem Netzwerk, aus dem eigenen, weil das Netzwerk sind ja einfach nur Menschen, die ich kenne oder Menschen, die Leute, Menschen kennen, die ich kenne. Genau, und deswegen kann ich, also man kann auf jeden Fall nichts verlieren. Wenn man mit Leuten über Dinge redet, selbst wenn man das Gefühl hat, das ist eigentlich kein Problem, ich habe doch bis jetzt immer alles geschafft, macht es schon Sinn, manchmal mit Leuten, zumindest Leute, die man fühlt, also Menschen, ne, wo man merkt, mit denen habe ich irgendwie Bock zu reden, ja, die vielleicht auch ganz anders sind als man selber, da kann man sehr, sehr viel mitnehmen.
Ja, ganz wichtige Worte, vor allen Dingen gerade wenn man vielleicht noch jünger ist und ja noch sucht, ne, und in diesem Prozess
Ja.
drin ist, sagen sich zu trauen, ja, auch
Auf
wenn
jeden
es vielleicht
Fall.
einmal schwer fällt, vielleicht auch zu sagen, über den eigenen Schatten zu springen, einfach zu sagen, na ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich frage? Also ich kriege irgendeine Antwort, werde ich kriegen und ich werde eine Unterstützung kriegen und meistens ist es ja tatsächlich auch so, dass Menschen sehr gerne von sich aus auch unterstützend sind und dann eben halt auch eigene
Voll.
Erfahrungen weitergeben und damit hat ja auch so ein Miteinander gut gestalten können, ne?
Ja, ich glaube, es gibt immer mal Menschen, wo man das Gefühl hat, okay, wenn ich die jetzt anspreche, die oder der hat da keinen Bock drauf. Ja, wir kommen ja gleich nochmal dazu, wie ich jetzt zu der Selbstständigkeit gekommen bin. Das ist nämlich auch ein starkes Mentoring gewesen, was ich da gemacht habe. Da habe ich ganz bewusst Menschen gesucht, die mich dabei unterstützen. Aber also ich bin ja jetzt quasi da, wo früher die Person war, die ich hätte ansprechen müssen oder die ich hätte fragen können. Und ich kann wirklich sagen, ich bin froh, wenn mich Leute fragen, wenn Leute mich anschreiben. Ich fühle mich geehrt. Ich freue mich, irgendwelche Erfahrungen zu teilen, wo ich vielleicht manchmal selber nicht denke, dass das irgendjemand wissen will. Und dementsprechend, also, ne, ist ein klarer Aufruf, nicht nur mich, sondern auch alle anderen, die ihr spannend findet, einfach mal anzusprechen, einfach mal einen Kaffee trinken zu gehen. Keiner hat was dagegen.
Guter Tipp, auf jeden Fall bitte mitnehmen. Alle, die heute diesen Podcast hören und zuhören, traut euch, die Menschen, die ihr spannend findet, einfach mal anzusprechen und zu fragen, wie hast du das eigentlich gemacht? Also mich
Ja.
interessiert das, was du tust. Genau. Und ja, ich habe dich ja auch angesprochen für unseren Podcast, weil mich das natürlich auch interessiert, alles, was du tust und wie du das miteinander vereint. Du hast es eben ja schon gesagt, ne? Du hast auf deinem Weg so viele verschiedene Stationen gehabt. Du hast das Private mit dem Beruflichen kombiniert. Du hast ausprobiert. Du bist ins Ausland gegangen. Dann hast du angefangen, eben zu promovieren. Hast du Kinder bekommen. Du bist durch Corona mit dieser ganzen Zeit gegangen. Wie wir alle. Das ist
Jo,
natürlich dann auch noch mal
ey.
eine bestimmte taffe Zeit war, stelle ich mir vor.
Ja.
Und dann hast du dich entschieden, so, und jetzt werde ich Gründerin. Vielleicht magst du noch erzählen, wie kam das denn dann? Also, das ist ja jetzt noch ein Punkt dazu, der ja auch irgendwie das alles
Ja.
wahrscheinlich miteinander vereint, was du vorher erlebt hast.
Genau. Also im Grunde ist es so, dass ich habe ja irgendwann mich dafür entschieden, in der Akademie, also in die Wissenschaft zu gehen. Das heißt, an einer Uni zu arbeiten als Beschäftigte im öffentlichen Dienst, ne? Und das ist natürlich auch eine tolle Sache. Aber ich muss dazu sagen, ich war ja Personalrätin, das habe ich vorhin schon gesagt. Ich war auch bei der GEW, also die Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft. Das ist im Grunde die Gewerkschaft, die dafür zuständig ist, Lehrerinnen und Lehrer zu vertreten, aber insbesondere auch, oder was heißt insbesondere, ein kleiner Teil sind auch die WissenschaftlerInnen und Hochschulbeschäftigten. Und bei den Lehrerinnen sind natürlich auch andere Beschäftigte aus der Schule, ne? Also auch Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und PädagogInnen. Da habe ich natürlich auch die Schattenseite der Wissenschaft so ein bisschen kennengelernt. Das heißt, ich habe Promovierende beraten, ich habe Studierende beraten, wissenschaftliche MitarbeiterInnen beraten zu ihren, ja, befristeten Arbeitsverträgen, die man halt in der Wissenschaft hat, ne? Und auch, man ist natürlich auch so ein bisschen begrenzt, was die Entwicklungsmöglichkeiten angeht. Also Karriere in der Wissenschaft, ne? Wir wissen es ja alle, es ist eigentlich so, wenn du anfängst, dann, ne, sind es auch noch viele Frauen und viele Männer. Und dann, je höher du halt kommst in der Karrierestufe, umso weniger Stellen sind dann da. Also das heißt, du willst promovieren. Da sind dann noch gleich viele Stellen da. Auch, da sind auch gleich viele Männer und Frauen beschäftigt. Dann kommt aber danach die Postdoc-Phase, also nach der Doktorarbeit an der Uni oder an der FH. Und dann kommt eben die Professur. Und in diesem Karriereaufstieg ist es einfach so, dass da sehr viel weniger Frauen vertreten sind. Und so ist dann auch so ein bisschen dieses, dass man so denkt, ja, will ich, ne, das ist ja auch in Unternehmen so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nur in der Wissenschaft so ist, aber es gibt einfach viel, viel weniger Stellen, je mehr man sich weiterentwickelt. Und dementsprechend ist es sehr kompetitiv. Man weiß nicht genau, wo gehe ich dann hin. Man muss sehr flexibel sein, auch mal in andere Städte, Bundesländer zu fahren, um dort zu arbeiten. Das war für mich natürlich keine Option mit Kindern. Und also man kann es natürlich machen, aber also ich habe auch Freundinnen, die irgendwie in das Professur in Luxemburg dann angetreten sind, die dann die Mito, also die Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dann immer irgendwie weg sind in der zweiten Wohnung. Aber das war für mich keine Option. Und dementsprechend habe ich immer im Hinterkopf gehabt, was wäre denn, wenn du zu Siemens gegangen wärst? Was wäre denn, wenn du dich selbstständig machen würdest? Was gibt es denn noch so für Optionen, ne? Wo man einfach so ein bisschen auch selber sein eigener Herr ist, oder seine eigene Frau ist. Genau. Und so kam es dann, dass ich quasi während der, also das heißt, ich hatte immer dieses Ding, okay, man könnte auch viel Geld verdienen. Also, um es mal ganz klar zu sagen, man könnte auch sich selbstständig machen oder irgendwie, ne, und dann einfach mal mehr arbeiten und so richtig reinhauen und dann auch gut verdienen. Und das ist eben eine Möglichkeit, ne, die Selbstständigkeit. Und dann habe ich irgendwann zwischen 20 und 22, habe ich dann bei einem Karriereförderprogramm für Frauen der Begabtenförderungswerke mich beworben. Und die haben pro Jahr immer eine Frau aus einem Begabtenförderungswerk aufgenommen. Das heißt, von uns aus der Stiftung wurde ich dann ausgewählt. Ich hatte mich beworben und habe den Platz bekommen. Und das wurde durchgeführt durch das Cusanus-Werk. Das ist auch ein Begabtenförderungswerk. Und die haben das quasi so, ne, orchestriert. Und dann sollten wir uns eine Mentorin suchen. Also das heißt, das war so ein MentorInnenprogramm mit Workshops und so weiter. Und man konnte natürlich über HBS kommen, aber auch über dieses Cusanus-Werk, über dieses Karriereförderprogramm, habe ich mir gedacht, so, jetzt suchst du dir mal so eine richtige Mentorin, ne, zu der du sonst gar keinen Zugang hättest. Und habe dann Corinna Friedel, das ist die Direktorin im Bereich Gesundheitswirtschaft bei PwC, angeschrieben. Und zwar war das die höchste Frau der größten Beratungsfirma, die ich finden konnte, mit meinen eigenen Mitteln. Und ich habe gesagt, so, höher geht's nicht aus meiner Sicht, ne? So, wo ich dachte, da kann ich jetzt rankommen. Politik hat mich jetzt nicht interessiert. Das kann man natürlich auch machen, das dann eben von der Leyen anzuschreiben oder so. Aber ich habe dann das so gemacht. Und sie hat dann auch wiederum, ne, zu meinem Angebot zurückzukommen, MentorInnen machen das gerne. Die hat dankend angenommen, war sogar schon in so sehr engagiert, Frauen zu fördern. Und dann stellte sich aber heraus, dass sie gar nicht in der Beratung war, sondern Wirtschaftsprüferin war. Aber wir hatten irgendwie ein gutes Gespräch, hatten so eine Chemie zwischen uns und sie hat so gesagt, ja, aber lass uns doch mal überlegen, wie wir dich jetzt irgendwie pushen können. Und genau, und dann kamen wir ganz schnell so auf die Idee der Selbstständigkeit und Beratung und haben so ein bisschen auseinander analysiert, was so meine Stärken sind. Und dann hat sie ein Thema mitgebracht, das war das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung, was zu der Zeit verpflichtend werden sollte für alle Unternehmen einer bestimmten Größe in Europa. Und dann meinte sie dazu, die Krankenhäuser und auch wir ehrlicherweise noch nicht, wissen noch nicht, wie man das genau ja, bemessen kann. Ne? Also es gibt das, ne, und genau dieses spezielle Thema war etwas, was ich in meinem Studium gelernt habe. Also soziale Nachhaltigkeit, was gibt es da für Kennzahlen und so weiter. Und sie meinte, eigentlich kannst du mit deiner Expertise doch dazu mal irgendwie Beratung starten. Und da ich ja schon ein sehr gutes Netzwerk hatte über meine wissenschaftlichen Tätigkeiten mit Kliniken, habe ich dann so nach und nach dann eben mit ihrer Hilfe und dann auch mit einer anderen Beraterin zusammen, die habe ich dann allerdings eingekauft, die hat mich dann so ein bisschen in die Welt der freiberuflichen Beratung eingeführt. Das wird auch gefördert vom Land, dass man, nee, das ist sogar eine Bundesförderung, dass man sich da Beratung holen kann, wenn man in die Selbstständigkeit gehen will. Und ja, und dann haben wir so nach und nach dieses Thema professionell aufgebaut. Ich bin dann ins Netzwerk gegangen, habe gesagt, so Leute, ich bin jetzt hier bei LinkedIn, ich mache jetzt das Thema Nachhaltigkeit. Das hat auch alles Sinn ergeben, ne? Ich bin so von der sozialen Nachhaltigkeit auch in die ökologische Nachhaltigkeit dann quasi reingegangen. Ja, und dann habe ich nach und nach angefangen, so kleine Workshops zu geben und dann nochmal ein größeres Projekt und dann nochmal ein größeres Projekt. Und ich habe aber auch schnell gemerkt, dass Beratung schon sehr anstrengend ist. Also man muss schon dafür gemacht sein. Man taucht komplett auch, ne, in das Leben dieser Firmen ein und ist dann auch daran gebunden, was da so die Kultur ist. Ich habe natürlich ein sehr, ne, durch die Erziehungswissenschaften sehr, ja, humanistisch geprägtes Beratungsbild. Also das heißt, ich gucke, was sind da für Menschen, was ist das für ein System, ne, was ist herrscht da für eine Kultur. Ich brauche da nicht mit irgendeinem Thema reingehen und denken, das wird dann einfach so umgesetzt. Das hatte ich ja nun schon in der Wissenschaft, in den Projektumsetzungen gelernt, dass es nicht so einfach ist, Wissen einfach mal gerade in irgendwelche Strukturen einzubinden. Genau, ich will jetzt hier gar nicht zu fachlich werden, aber das war einfach dieses, okay, ich bringe da schon einiges mit und habe das dann so auf meine Art gemacht. Genau, und so bin ich eigentlich dahin gekommen, dass ich dann gesagt habe, so Leute, auch zu meinem Mann gesagt, so, ich mache mich jetzt selbstständig, das war's, ich gehe raus aus der Uni, ne? So, klar, oh Gott, gut bezahlter Job und ich könnte ja jetzt auch noch irgendwie auf Postdoc hinarbeiten, aber das war dann meine Entscheidung. Ich habe das geliebt, dieses Selbstständige, dieses Eigenverantwortliche, niemanden zu haben, der einem irgendwie den Weg da vorgibt, sondern ja, man merkt ja, ich bin ja einfach jemand, die braucht Neues, die braucht Herausforderungen. Und das habe ich mir dann irgendwie wieder so ja, selbst eingebrockt, dass ich dann da in der Selbstständigkeit gelandet bin. Und Ich fand es cool. Ich habe ja mittlerweile auch viele Persönlichkeitstests so gemacht. Und mein Thema ist einfach Entwicklung, Vernetzung, Menschen kennenlernen, Leute weiterentwickeln. Und ja, in dem Bereich bin ich dann eben gelandet, genau. Und
Großartig. Und jetzt fügt sich
ja.
quasi zu dem, was wir zu Beginn besprochen haben, fügt sich gerade irgendwie alles so einmal zusammen. Aus allen Puzzleteilen, alles das, was dich ausmacht, mit deiner Neugierde auf Neues, auf das Thema Weiterentwicklung, bringst du eben dann auch dieses ganz wichtige Thema Nachhaltigkeit dann einfach im Gesundheitssystem ja ein, wovon wir alle nur profitieren können.
Ja, sehr schön.
Würde
Genau.
ich jetzt mal so denken. Ich meine,
Ja.
das ist sicherlich sehr spannend, dass du da hingekommen bist, wo du hingekommen bist, durch eben diese ganzen verschiedenen Menschen, die du vielleicht auch vorher getroffen hast, ne? Also dieses Interesse an den verschiedenen Menschen, an den verschiedenen Bereichen, so dann gesagt hast, und jetzt gehe ich raus, ich gehe noch mal den Schritt. Vielleicht andere würden sagen, der Sprung ins kalte Wasser, aber für dich ist es vielleicht auch eher ein Bad im Freibad, was eigentlich ein ganz schönes ist, oder? So verstehe ich dich
Ja,
eigentlich.
schon. Ja, schon, auf jeden Fall. Genau. Und ich habe ja dann, bin jetzt noch einen Step weitergegangen und habe gesagt, ne, von dieser Beratung, da ist ja schon sehr, muss man schon sehr, ne, die eigene Arbeitszeit wird direkt in Geld übersetzt quasi, ne? Man kriegt dann Tagessätze oder Stundensätze. Und da bin ich dann nochmal dadurch, dass ich dann in dieser Gründerbubble war, ne? Also alle, die irgendwie was mit Gründen machen wollen, können sich auch super gerne bei mir melden.
Super, da freuen wir uns.
Bin ich dann halt auch in diesen Startup-Bereich gerutscht, ne? Und habe gemerkt, okay, man kann ja auch einfach Produkte bauen, Software bauen oder irgendwas, was man dann unabhängig von der eigenen Arbeitszeit auch verkaufen kann. Wir sagen ja, skalieren kann, ne? Und dann habe ich eben mir noch ein paar andere Leute dazu gesucht, mit denen ich dann jetzt zusammen wirklich so eine Plattform, eine Software für Krankenhäuser baue, um das Thema Nachhaltigkeit dann umzusetzen und eben nicht jedes Mal eine Beratung zu holen, sondern ja, das selber über eine Software mit einem KI-Assistenten managen zu können. Genau, und so bin ich dann jetzt quasi komplett in diesen Startup-Bereich reingerutscht, der mir auch total viel Spaß macht.
Großartig. Was würdest du denn anderen Arbeiterkindern oder ErstakademikerInnen raten, wenn sie sagen, ich will diesen Schritt machen, ich will mich trauen, diese selbst zu gründen?
Also unser großer Vorteil ist, also sucht euch so wie mein Co-Founder, der ist nämlich 21 gewesen letztes Jahr, sucht euch jemanden mit Erfahrung aus dem Feld, wo ihr gründen wollt. Ne? Also wenn ihr jetzt wirklich noch jung seid, sagen wir mal, irgendwie gerade einen Bachelor hinter euch habt, so war das bei meinem Co-Founder nämlich, ne, habt vielleicht schon ein bisschen Erfahrung gesammelt im Bereich mit Praktikas oder WerkstudentInnen-Tätigkeiten. Sucht euch auf jeden Fall ein Team, das ist das Allerwichtigste. Macht es nicht alleine. Also wie man denkt immer, ja, aber dann teile ich ja meinen Erfolg mit anderen und habe dann nicht mehr so viel Erfolg. Nein, der Erfolg kommt erst mit anderen. Und quasi die Torte, die man sich dann teilt, ist einfach 10-mal so groß, wenn man sie zusammen backt, als die kleine Torte, die man alleine hat. Also 100% diese Empfehlung, sucht euch andere Leute, sucht euch Leute, die komplementäre, also andere Stärken haben als ihr, die älter sind als ihr oder von mir aus auch jünger, die irgendwie Domänenexpertise, also Expertise in dem Feld, wo ihr, wenn ihr das selber habt, umso besser, ne? Wenn es irgendwie ein Produkt ist, was für Endverbraucher ist, seid ihr vielleicht selber euer eigener Experte. Aber sucht euch Leute, die euch super ergänzen, die aber die gleiche Art haben zu arbeiten. Jetzt gehe ich schon sehr tief in dieses Team-Ding rein, aber es ist einfach so wichtig, dass man von Anfang an irgendwie, weiß ich nicht, schließt euch eine Woche ein und guckt, wie arbeitet der andere, wie geht der mit Themen um, wie reagiert der auf Kritik, ne? Macht bewusst auch Konflikte auf oder Kritikthemen, weil ja, es ist halt wie eine Ehe, ne? Weil ich vorher schon die Macken des anderen kenne und dann selber beschließen kann, okay, damit kann ich wirklich leben, dann gehe ich die Ehe ein und wenn ich merke, ich kann das nicht, dann lasse ich es halt lieber. Und das ist bei einer Gründung halt super wichtig, ne? Weil man, wenn es klappt, dann sehr viel verlieren kann auch, ne? Wenn das Team sich dann zerstreitet oder so. Also man muss schon echt offen sein, teilt eure Ideen mit Leuten, keiner klaut euch eure Idee, das denken auch immer viele. Verfolgt die Idee, redet damit mit Leuten. Je mehr Kritik ihr kriegt, umso mehr, umso besser, weil dann könnt ihr die Idee weiterentwickeln. Ja, also ich kann nur dazu ermutigen.
Super, Mia, da bist du ein ganz großes Vorbild für viele, glaube ich, mit allem, was du gerade und uns jetzt hier in der letzten Stunde erzählt hast. Ich habe dich so verstanden, dass man dich auf jeden Fall auch, wenn man genau noch mehr Fragen vielleicht zu diesem Thema Gründung hat, da bist du jetzt ja Expertin, dass man dich vielleicht auch einfach mal kontaktieren kann.
Auf jeden Fall, sehr, sehr gerne.
Ja, und da hast du eben schon das große Wort Netzwerken ja auch mehrfach genannt und hast auch gesagt, ich habe mich dann bei LinkedIn reingetraut. Ne? LinkedIn ist ja auch für viele erstmal so ein großes Feld. Wie kann ich das angehen? Da würden wir auch von arbeiterkind.de sagen, wir unterstützen da auf jeden Fall auch dabei, wenn man Fragen hat und sich nicht auskennt. Es gibt das große arbeiterkind.de Netzwerk, wo wir auch regelmäßig Online-Veranstaltungen anbieten, auch mit wie kann ich mich eigentlich bei LinkedIn bewegen? Wie kann ich eigentlich dann eben auch vielleicht diesen Schritt gehen, auch mich an mit anderen auszutauschen. Also du hast das Netzwerken mehrfach genannt. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, gerade wenn es in den Übergang vom geschafften Studium in den Beruf geht und es ist eben vielleicht nicht klar, ich bleibe in der Wissenschaft, sondern ich gehe halt raus in die freie Wirtschaft und ich habe eine tolle Idee, die ich selber umsetzen will. Und von daher danke ich dir wirklich herzlich, dass du uns so einen groß gefächerten Einblick gegeben hast in all das, was du gemacht hast. Ich könnte mich, glaube ich, noch 3 Stunden länger mit dir unterhalten, weil ich so spannend gerade bin und habe gerade gedacht, ach ja, ja, vielleicht machen wir das auch noch mal, vielleicht machen wir noch mal eine
Ja, machen wir noch
Anschlussfolge
mal
zu.
was über LinkedIn und Sichtbarkeit und so, ne?
Genau.
Da, ja,
Das
sehr
wäre wunderbar, da
gerne.
würde mich sehr freuen. Und jetzt machen wir aber vielleicht trotzdem langsam den Abschluss. Und ich habe aber dann noch mal eine Frage an dich. Ja, wenn du jetzt
Ja.
noch mal zurückguckst, jetzt ist ja deine Verteidigung auch von der Doktorarbeit ist noch nicht so lange her. Die Gründungsfragen, die laufen wahrscheinlich alle gerade auch noch oder vielleicht auch die Entwicklungsfragen von allem,
Ja.
was du gerade machst. Ja, wenn du jetzt zurückguckst, 2025 ist fast vorbei. Wie schaust du denn zurück auf das vergangene Jahr? Bist du zufrieden? Kommst du gut raus? Was ist gerade Status quo?
Ja, doch, also ich bin ja, ich hatte mich, es gibt ja auch für GründerInnen sehr viele Möglichkeiten der Förderung. Also wenn ihr noch an einer Uni seid, könnt ihr euch ja für das Gründungsstipendium bewerben. Da kann man sich, glaube ich, auch bewerben, wenn man nicht an der Uni ist. Also das heißt auch als Schüler, als Studenten, ne, es gibt super junge Gründer, also es ist mega. Genau, und wir hatten uns auch auf eine Förderung auf Exist, das ist wissenschaftsnahe Gründungsforschung, Förderung beworben. Die haben wir jetzt im November begonnen. Das ist natürlich toll, ne? Ich bin jetzt hier
Glückwunsch.
Vollzeit im Startup und ne, November war so mein Monat, in die Gründungsförderung zu gehen, meine Promotion abzuschließen. Und ja, das gibt mir natürlich einen richtig schönen Start in 26 rein, jetzt auch in Weihnachten, auch wenn ich ein bisschen wenig Zeit hatte, mich über Geschenke nachzudenken. Aber das mache ich jetzt halt. Ansonsten, klar, das Jahr war geprägt von der Abschlussphase, ne, von meiner Promotion, weil das ist nochmal sehr wild dann am Ende. Für alle, die dazuhören in dem Bereich, man kann es schaffen, man muss loslassen, man muss abgeben. Das war ganz stark. Ich habe wirklich gekämpft, dass ich endlich abgeben kann und das vorbei ist. Aber von daher, ich bin sehr guter Dinge und ja, vielleicht ist der Podcast jetzt hier auch ein ganz cooler Abschluss. Genau, ich darf auch heute sogar noch über meine Gründung und meinen Weg an der Uni Bielefeld berichten. Bei Studierenden. Ich habe gerade gesehen, es haben sich 150 Leute angemeldet. Es ist
Wow.
irgendwie gerade so die Zeit, wo man das so ein bisschen rekapituliert für sich selber. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne Zeit und nochmal eine gute Abschlussfrage. Ich danke dir.
Ja, und danke für dein Abschlussstatement. Das passt doch irgendwie doch ganz gut. Ich habe das Gefühl, es fügt sich gerade für unser Gespräch ganz schön. Ganz lieben Dank fürs Teilen, also dieser wirklich
Danke.
tollen und langen und sehr erfolgreichen Geschichte. Und ja, da bist du ein großes Vorbild für sehr viele. Ja, also,
Ja,
Mia,
schönen Dank. Ich
ich.
hoffe, den einen oder anderen mal kennenzulernen, die das hier hört.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt.